Im Jahr 1949 erreichten Pakete mit bruchsicher verpackten Ampullen medizinische Forschungseinrichtungen in den USA. Die Ampullen enthielten flüssiges Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD genannt. Der Schweizer Pharmakonzern Sandoz bot den Amerikanern die Beteiligung an einer groß angelegten Studie an. Das neue Medikament sollte in der Psychiatrie zur Behandlung von Psychosen und Schizophrenie und in der Ausbildung von Ärzten verwendet werden, erzählt Stanislav Grof.
In der ganzen Geschichte von LSD gab es nur zwei Länder, die ganz offiziell legal pharmazeutisch reines LSD erzeugt haben. Das war Schweiz und die Tschechoslowakei. Und beide Länder hatten zwei Formen von LSD, eine Ampulle von 100 Mikrogrammen, und das war Flüssigkeit, und die zweite, das waren Dragees, das waren Pillen.
Der Psychiater Stanislav Grof erforschte in den 50er Jahren in Prag die Wirkungsweise von LSD an Psychiatriepatienten und unternahm zahlreiche Selbstversuche. Durch Zufall entdeckten er und seine Kollegen eine spezifische Wechselwirkung zwischen LSD und einem Antidepressivum.
Wir machten eine Studie mit einer antidepressiven Droge, die Niamid heißt. Nach der Behandlung mit Niamid haben wir mit diesen Patienten LSD-Sitzungen gemacht. Und wir haben gefunden, dass man nach Prämedikation von Niamid für 3 Wochen eine LSD-Reaktion nicht auslösen kann,
sagt Stanislav Grof.
Wir haben einen kleinen Artikel darüber geschrieben in einer ganz, ganz obskuren Zeitschrift. Und innerhalb ein paar Wochen haben wir über 100 Briefe gekriegt von verschiedenen militärischen Zentren, die eine Kopie dieses Artikels haben wollten.
Das amerikanische Militär und der Geheimdienst CIA experimentierten schon seit den 40er Jahren mit bewusstseinsverändernden Substanzen. Die Entdeckung eines Medikaments, das die Wirkung von LSD blockieren konnte, war für sie von großem Interesse.
Ganz klar, worüber die dachten, dass sie ihre Soldaten mit Niamid behandeln können und dann LSD in einem Aerosol oder sowas zu benutzen. Und ihre Soldaten, die immun sind, die werden in die Stadt gehen und die Stadt nehmen.
Bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs suchte der amerikanische Geheimdienst CIA nach einer chemischen Substanz, die entweder geschluckt oder durch die Nasenschleimhaut resorbiert werden konnte und dazu geeignet war, ganze Städte lahmzulegen. Zunächst unternahm man Studien mit Mescalin, dem halluzinogenen Inhaltsstoff des mexikanischen Kaktus Peyote. Man testete die Droge an ahnungslosen Psychiatriepatienten, denen sie mit einer Spritze verabreicht wurde. 1953 führte eine Überdosis Mescalin zum Tod von Harold Blauer, der sich wegen Depressionen in einer psychiatrischen Klinik behandeln ließ. In der Folge suchte die CIA nach einer Substanz, bei deren Anwendung solche Unfälle ausgeschlossen waren. Anders als das widerlich schmeckende Mescalin sollte die neue Droge unerkannt Nahrungsmitteln und Getränken zugesetzt werden können. Der Psychiater und LSD-Experte Stanislav Grof.
LSD ist farblos, geruchlos, geschmacklos und ungeheuer wirksam. Es kann in Millionstel eines Grammes tiefe Störung der mentalen Aktivität hervorrufen. Und das war natürlich für die militärischen Kreise und die geheime Polizei faszinierend.
Zur Vorbereitung des Planes, LSD den Wasserreserven ganzer Städte beizumengen oder LSD als Aerosol im Luftraum zu versprühen, machte die CIA zunächst zahlreiche Versuche an ihren eigenen Mitarbeitern. Später führte man verdeckte Experimente mit Häftlingen, Psychiatriepatienten und Soldaten durch.
Die amerikanische Armee hat mit Soldaten Experimente gemacht, wo sie zum Beispiel eine Aufgabe kriegen. Und sie kriegen Waffen, wo es sich nicht um Projektile handelt. Es sind Kameras, sodass sie sehen können, ob sie noch immer zielen können nach der Verabreichung von LSD.
Im direkten Kontakt mit ausländischen Diplomaten und Agenten sollte LSD als Wahrheitsdroge während Verhören eingesetzt werden. Als die Versuche zeigten, dass dies nicht funktionierte, benutzte man die Droge, um Menschen zu kompromittieren, erzählt Stanislav Grof.
Die CIA hat zum Beispiel Prostituierten LSD gegeben und die haben die Klienten in ein Zimmer gebracht, wo es sich um Einwegspiegel handelte.
Der Kunde erhielt ein Getränk, das mit LSD versetzt war. Sobald die Droge zu wirken begann, schalteten die Beobachter hinter dem Spiegel die Kamera ein.
Die Idee war, dass man das mit einer sehr wichtigen Person machen kann, also einem Politiker, einer militärischen Figur. Es gab sehr viel Begeisterung in den militärischen Kreisen über die Möglichkeit, das als chemische Waffe zu benutzen.
Die Verabreichung einer so stark bewusstseinsverändernden Droge, deren Wirkung bis zu 12 Stunden anhalten kann, ohne die Versuchsperson vorher zu informieren, ist mehr als fahrlässig. Immer wieder kam es im Zuge der Tests zu tragischen Unfällen bis hin zu Selbstmorden von verzweifelten Versuchspersonen, die fürchteten, sie seien verrückt geworden. Der Musikkritiker des San Francisco Chronicle, Joel Selvin, erinnert sich.
The CIA experiments included such things as spraying a cloud of it on San Francisco in the early 50s.
Die CIA betrieb ein Bordell, in dem die Getränke der Kunden mit LSD versetzt wurden. Dann kam es zum Selbstmord eines Mannes, dessen Kinder im Glauben aufwuchsen, dass ihr Vater sie freiwillig verlassen hätte. Sie wussten nicht, dass ihm diese bösen Agenten der amerikanischen Regierung Drogen gegeben hatten. Es lag tatsächlich jenseits unserer Vorstellungskraft, dass Agenten unserer Regierung bewusstseinsverändernde Drogen an den eigenen Bürgern testeten. Damals hätte das niemand geglaubt.
Was Joel Selvin hier anspricht, ist die Geschichte des CIA-Mitarbeiters Frank Olson, der am 28. November 1953 in New York City Selbstmord beging.
Der Biochemiker Frank Olson stand im Dienste der CIA, wo er unter anderem an der Entwicklung von Anthrax beteiligt war. Anfang November 1953 verbrachte Olson ein Wochenende mit CIA-Kollegen, wo ihm ohne sein Wissen LSD im Café verabreicht wurde. Olson reagierte äußerst heftig. Zunächst von Panikattacken geschüttelt, glitt er in eine tiefe Depression, die sich zur drogeninduzierten Psychose ausweitete. Zu dieser Zeit stand der Wissenschaftler bereits unter Beobachtung durch seine Vorgesetzten, die an seiner Loyalität zweifelten. Am 28. November 1953 sprang er durch das geschlossene Fenster seines Zimmers im 13. Stock des Statler Hotels in Manhattan.
Eine so stark bewusstseinsverändernde Droge wie LSD, die noch dazu in schwer berechenbaren, winzigen Dosierungen wirkt, dürfte niemals ohne Vorbereitung, Supervision und Schutz des Probanden verabreicht werden, sagt der LSD-Spezialist Stanislav Korf.
LSD ist eine katalytische Droge. Wenn man LSD nimmt, hat man nicht eine LSD-Erfahrung, man hat eine Erfahrung von sich selbst. Die Inhalte, die kommen vor sehr, sehr tiefen Niveaus der Psyche, mit denen wir normalerweise gar nicht in Kontakt sind. Das kommt aus der Erfahrung der Geburt, aus dem historischen, kollektiven Unbewussten, aus dem mythologischen Unbewussten und so weiter. Ob das etwas tief Therapeutisches oder etwas Destruktives sein wird, das hängt nicht von der Droge ab, das hängt von Set und Setting ab.
Die Studien der CIA an ahnungslosen Testpersonen waren in höchstem Maße unverantwortlich, bisweilen sogar tödlich. Die Doppelgesichtigkeit der amerikanischen Administration wird an einem weiteren Beispiel deutlich.
Wollte die CIA Experimente mit einer neuen Droge durchführen, geschah das üblicherweise zuerst in Lexington, einem Gefängnis für Drogenkriminelle. Im Laufe der Jahre wurden dort über 800 verschiedene Drogen getestet, darunter auch LSD und Mescalin. Es gab Testserien, in denen Insassen an 75 aufeinanderfolgenden Tagen LSD verabreicht wurde, wobei, um die Möglichkeit einer Resistenz zu testen, die Dosen oft bis auf das Vierfache erhöht wurden.
Dr. Isbell, der ärztliche Leiter der Tests in der Haftanstalt Lexington, war während seiner Zeit als CIA-Mitarbeiter auch ärztlicher Berater der Food and Drug Administration, die sich dem Kampf gegen Drogen verschrieben hatte. Dennoch ging Isbell sogar so weit, den Häftlingen für ihre Teilnahme an den Tests als Belohnung Heroin oder Morphium in Aussicht zu stellen.
Unter den Süchtigen war es ein offenes Geheimnis, dass in Lexington alle Drogen zu haben waren. Wer keinen Stoff mehr hatte, ließ sich festnehmen und kehrte nach Lexington zurück. Kein Wunder, dass Lexington 90% Rückfälle verzeichnete.
Isbell rechtfertigte sein Verhalten damit, dass er keine legale Möglichkeit gehabt hätte, den inhaftierten Versuchspersonen Geld für die Teilnahme an den Experimenten zu bezahlen. Die unschuldigen Opfer autoritärer Machtfantasien konnten Ende der 60er Jahre beobachten, wie das ungesetzliche Vorgehen der CIA und des amerikanischen Militärs außer Kontrolle geriet und zu einer der größten Umwälzungen der westlichen Gesellschaft führte, berichtet der Schriftsteller T.C. Boyle.
Stanford was taking student volunteers to try this drug, which had been originated.
In Stanford wurde LSD, das als eine Art Wahrheitsserum für Verhöre gedacht war, an Studenten getestet. Ken Kesey nahm an solchen Versuchen teil. Was er dabei entdeckte, gefiel ihm.
Ken Kesey participated in these experiments and liked what he discovered.
Der Schriftsteller Ken Kesey lebte in den frühen 60er Jahren als Stipendiat in Stanford. Um Geld dazu zu verdienen, stellte er sich für medizinische Experimente zur Verfügung und wurde eine der Versuchspersonen bei den staatlichen LSD-Tests. Kesey war von der Wirkung der Droge tief beeindruckt und bewarb sich um eine Stelle als Nachtwächter im Spital, aus dem er große Mengen LSD entwendete, um es unter seinen Freunden zu verteilen. Die Arbeit in der Psychiatrie inspirierte Ken Kesey zu seinem Buch »Einer flog über das Kuckucksnest«. Durch den Verkauf der Filmrechte war Kesey alle Geldsorgen los und konnte ein Leben ganz nach seinen Vorstellungen führen, erzählt der Musikkritiker des San Francisco Chronicle, Joel Selvin.
Das Buch war ein Riesenerfolg. Kesey verdiente damit eine Menge Geld. Danach schrieb er noch einen Roman über seine Schwierigkeiten mit dem Ruhm und dem Erfolg. Aber seine eigene Geschichte findet man nicht in seinen Büchern. Sein Leben mit den Pranksters war ein durch LSD gespeistes soziales Experiment. Anstatt nach innen zu gehen und den transzendentalen Aspekt zu betonen, verbreiteten sie den neuen Lebensstil und gingen mit Veranstaltungen an die Öffentlichkeit.
Spreading 1964 nahm auf der anderen Seite des nordamerikanischen Kontinents erstmals ein Psychologieprofessor der renommierten Universität von Harvard LSD.
Er war weltbekannt. Er hat einen sehr berühmten psychologischen Test entwickelt, wo man interpersonale Beziehungen studieren und grafisch repräsentieren kann. Er war ganz bekannt in den akademischen Kreisen,
sagte Psychiater Stanislav Grof über den Universitätsprofessor Timothy Leary, den er im Jahr 1965 auf dessen Landsitz in Millbrook nahe New York City besuchte.
Er hat zuerst Psilocybin genommen und dann über 1000 Mal LSD. Ich fragte also, Tim, wohin gehst du, wenn du diese Droge nimmst? Er hat gesagt, es gibt immer etwas. Die Archive der Psyche sind unerschöpflich.
Leary betrachtete LSD als eine Möglichkeit, die Welt zu retten und idealisierte LSD in öffentlichen Auftritten zum Schlüssel für eine bessere Gesellschaft, erzählt Stanislav Grof.
Dieses Team at Harvard, Leary, Alpert und Metzner, sie hielten es nicht in der akademischen Mitte, sondern Leary hat verschiedenen Universitäten Gespräche gegeben, wo er wirklich ein Propagandist war von LSD. Alle sollen das nehmen unter allen Bedingungen. Das war sehr, sehr unverantwortlich.